Hallo, mein Name ist Jens Helbig und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge folgt nun der zweite Teil meines Gespräches mit dem Andreas Schneider aus Freiburg. Andreas hat die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie vor dem Gesundheitsamt abgelegt, natürlich in Baden-Württemberg, aber die Prüfungen sind ja nun überall gleich mittlerweile. Und in diesem Teil wollen wir so ein paar konkrete Tipps, Lerntipps nochmal geben und vor allen Dingen auf häufig vorkommende Themen nochmal verweisen. Wir vergleichen uns da so ein bisschen. Meine Erfahrung stammt aus NRW, Andreas, wie gesagt, aus Baden-Württemberg. Deswegen haben wir sozusagen einen doppelten Blick. Wenn ihr den ersten Teil verpasst haben sollt, es ist die Folge 48, Teil 1, dann könnt ihr euch die nochmal anhören. Aber diese Folge steht auch durchaus für sich. Das muss man also nicht. Es ist ein bisschen länger geworden dieses Mal. Aber ich finde, vor der Prüfung sollte man jetzt nicht mit der Zeit geizen und sich schön reinknien. Dann freue ich mich, den Andreas nochmal zum zweiten Teil des Gespräches begrüßen zu können und ich wünsche euch viel Spaß, viel Vergnügen, drücke euch ganz fest die Daumen bei den Vorbereitungen jetzt auf den letzten Drücker und wünsche euch alles Gute. Erstmal aber zum Andreas nach Freiburg. Hallo, schönen Abend. Wir sind nochmal Andreas Schreiber aus Freiburg und Jens Helmich. Der Andreas, vielleicht habt ihr die Folge in der letzten Woche auch gehört, der Andreas hat seine Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie vor kurzem abgeschlossen, beziehungsweise hat die Prüfung vor kurzem absolviert. Und ich dachte jetzt kurz vor den schriftlichen Prüfungstermin wäre es für euch auch mal schön, nicht nur immer mich zu hören, sondern mal jemanden, der gewissermaßen frisch aus dieser Feuertaufe, nennen wir es mal, herausgetreten ist und noch ein bisschen lebhafter seine Eindrücke schildern kann. In der letzten Woche, sozusagen im ersten Teil dieser Doppelfolge, haben wir uns allgemein über die Prüfung unterhalten. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht über die schriftliche Formulierung auch der Fragen, uns ein paar Fallen angesehen, in die man tappen kann und festgestellt, dass es doch wichtig ist, nicht nur auswendig zu lernen, sondern eher so eine Art Gesamtüberblick zu wahren, wenn man so möchte. Und sich immer auch ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, was will das Gesundheitsamt von mir? Was ist Sinn und Zweck dieser Überprüfung? Und der besteht letzten Endes darin, in Erfahrung zu bringen, weiß der Prüfling, was er darf und was er nicht darf? Weiß er vor allen Dingen, was er nicht darf, wovon er die Finger zu lassen hat? Viele von euch haben sich ja wahrscheinlich schon gefragt, warum muss ich mich mit einem Gebiet wie F0 oder F0, sagen wir mal, in der ICDC beschäftigen, dass ich ja niemals in irgendeiner Art und Weise therapeutisch beackern werde ja niemals eine PIC-Demenz in einer Heilpraktikerpraxis behandeln. Noch wird sie mir begegnen vermutlich. Ja? Aber nichtsdestoweniger wird eben ein theoretisches Wissen darüber eben erwartet. Und jetzt sind wir auch schon da, wo ich eigentlich hin wollte. Erstmal, lieber Andreas, hallo, schön, dass du dich heute nochmal zur Verfügung stellst.
Gerne. Hallo Jens und hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, wir hatten so im Vorgespräch gesagt, dass wir vielleicht im zweiten Teil mal doch durch die einzelnen Bereiche F in der ICD-10 so ein bisschen durchschweifen, mal so in den nächsten 10 Minuten oder so.
Und genau, das müssen wir sozusagen, oder überfliegen, ne, weil überfliegen, sonst reichen 10 Minuten nicht.
Nein, um Gottes Willen, ne, das soll auch nicht den falschen, wir wollen auch keinen falschen Eindruck hinterlassen. Aber vielleicht können wir dann mal, ich versuche mich ja mal an meine Prüfung zu erinnern, die jetzt dann doch ein bisschen länger her ist, aber dass wir mal so vielleicht ein bisschen zusammentragen, wo so wirklich Schwierigkeiten und Fallen waren, auch so in der Vorbereitung. So dass diejenigen, die dann ja in der nächsten oder in der übernächsten Woche spätestens dann halt zur schriftlichen Prüfung antreten, noch die Chance haben, so ein paar Sachen nochmal nachzulesen oder nochmal genauer hinzugucken. Jetzt hatte ich schon gerade mit der PIC-Demenz angefangen. Ist dir die PIC-Demenz in der Prüfung begegnet?
Die PIC-Demenz jetzt nicht, aber Lewy-Körper-Demenz, also was eigentlich, ne? Und dann ist man auch völlig aufgeschmissen, weil wenn wir so, ich habe jetzt auch gerade hier für unsere Vorbereitung auch nochmal diese Tafel da, ne, vom ICD-10 F-Kapitel da vor mir und da gibt es gar keine Lewy-Körper-Demenz, hat aber doch nochmal ein eigenes Bild gegenüber der Parkinson-Demenz, ne? Also wobei es oft damit zusammenfällt. Also das heißt wir wollen jetzt nicht in die Details gehen, sonst wird es zu umfangreich. Alzheimer-Demenz Das ist klar, das sollte man grob, also gut wissen, so wie es geht. Vaskuläre Demenz ist eigentlich kein Problem, weil es meistens eben der Name schon sagt, ne, wie es entsteht und was dann letztlich auch für Folgen daraus entstehen. Also schwieriger ist oft diese Unterscheidung von dieser Alzheimer-Demenz zu den unter Umständen anderen Demenzen, wie jetzt eben Lewy Body, Parkinson, Chorea, Huntington. Das ist auch etwas, was ja jetzt nicht bei meiner Prüfung, aber bei vielen immer wieder mal auftaucht. Also dass diese kleinen, feinen Unterschiede, da solltet ihr vielleicht schon ein bisschen die Symptomatik und auch die Entstehung, sagen wir mal, ne? Also gerade bei der PIC-Demenz, frontotemporale Demenz, was passiert da zuerst, ja, im Unterschied zu eben Chorea, Huntington und so weiter oder Creutzfeldt-Jakob. Wie du schon sagtest, man fragt sich, warum, dann könnte man ja gleich Medizin studieren, habe ich mich auch immer gefragt, aber so ist es nun mal, müssen wir praktisch durch. Und im Endeffekt ist es ja auch schön, wenn man ein bisschen mehr weiß als zu wenig.
Ja.
Also die Demenzen, denke ich, das ist okay. Diese verschiedenen Grunderkrankungen, die Demenz machen, das ist etwas, was auch immer wieder mal als Frage vorkommt. Also welche Krankheiten oder was kann noch alles Demenz verursachen, so etwas. Ne?
Das, ja, ganz genau.
Muss man ein paar kennen. Ja, es kommen immer wieder mal Fragen so übers Delir. Das ist so vielleicht auch, dass man da tatsächlich sich, ich glaube, da hat man letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, dass man weiß, was sind so die Hauptsymptome von Delir. Also sei es jetzt nicht substanzinduziertes Delir,
ja,
sondern eben organisch induziertes Delir und eben besonders dann nachher das mit...
Das alkoholbedingte Delir.
Genau, das alkoholbedingte Delir, so da, dass man das so trennen kann. Besonders dann auch, das kommt aber später mit der Alkoholhalluzinose.
Weil hier ist ja, entschuldige, dass ich dir da ins Wort falle, aber hier ist ja schon vielleicht so die erste auch begriffliche Schwierigkeit. Ne? Also bei dem Wort Delir denken die meisten Leute an Delirium, nur dann kommt schnell das Wort Tremens dazu und dann ist man bei einem substanzinduzierten Delir, ja, also als Folge einer Vergiftung im Prinzip. Ne? Diese Form des Delirs würde dann in der ICD-10 unter F1 einsortiert werden, weil es eben sozusagen was mit dem Körper zugefügten Substanzen zu tun hat, also eine Vergiftung. Tatsächlich gibt es aber auch, um mal so in dieser ganz alten Begrifflichkeit zu bleiben, einen exogenen Typus. Das heißt, da geht es nicht darum, dass jemand Alkohol oder etwas anderes zu sich genommen hat, sondern der delirante Zustand kann auch aus einer Hirnerkrankung oder einer Stoffwechselerkrankung oder einem Stoffwechselungleichgewicht entstehen.
Ja. Oder ganz einfach Fieber.
Ganz einfach Fieber, ne? Ganz genau. Vielen Dank dafür. Ne? Das heißt, wir haben hier schon mal die Schwierigkeit, der Begriff des Delirs taucht sowohl in der Abteilung F0 als auch in der Abteilung F1 auf. Dass man da so das so ein bisschen so im Hinterkopf behält.
Also
ich würde auch sagen, die Begrifflichkeit, entschuldige, noch ein Satz. Ich glaube, die wichtigen Begriffe in diesem Zusammenhang sind dann auch das Wort reversibel und irreversibel. Ne? Delir ist reversibel, dass während die Demenz irreversibel ist.
Ja, okay.
Das heißt, auch wenn es mittlerweile Medikamente gibt wie Memantin und so weiter, die dann halt bei Alzheimer-Demenz dann halt gegeben werden, zumindest im Frühstadium, wird die Krankheit damit nicht ursächlich bekämpft, sondern es werden nur bestimmte Symptome sozusagen niedergehalten, zeitweilig auch nur.
Zeitweilig, genau. Also es schreitet progredient fort und dann halt vielleicht etwas verlangsamen und in gewissen Bereichen.
Ja. Genau. Und schön, dass du nochmal das Wort Progredienz, ne, dass die Demenz eben langsam, schleichend und irreversibel, unumkehrbar und das Delir plötzlich, aber, das ist dann die gute Nachricht, umkehrbar durch entsprechende, zum Teil intensivmedizinische Behandlung.
Ja, aber wie gehen wir da durch diesen...
Ja, also haben wir uns ja von F0 schon so langsam zu F1 hinbewegt. Ne?
Ja, dann gehen wir doch dahin, ne? Zu F1.
Da ist natürlich das Thema Alkohol ist natürlich ein großes.
Ja, also Alkohol ist, glaube ich, wenn ich auch so die alten Prüfungen, die ich da so durchgeackert habe, in jeder Prüfung gibt es mindestens eine Frage zu Alkohol.
Ja, mindestens, eher mehr als eine.
Ja, das würde ich genau. Sagen. Also das heißt, da sollte man sich schon so ein bisschen auskennen. Vor allen Dingen gibt es manchmal auch die fiese Frage, da bin ich mal also in der Vorbereitung so drauf reingefallen, es kam Gott sei Dank nicht in der Prüfung so, aber da ging es um einen schädlichen Gebrauch. Und dann war dann eben diese Aussagenkombination, ne, so was passt alles, so was ist richtig. Und natürlich kam dann auch, ich richte mein soziales Leben darauf ein, ich habe dieses Craving, ja, diese Sucht danach, ne, ich will es immer haben. Und irgendwie noch, und dann die eigentlichen zwei, die einzigen zwei richtigen Antworten waren, es gibt praktisch körperliche Symptome, ne, durch durch eine Übertoxikation und psychische Symptome. Weil das im Prinzip, es geht nur um den schädlichen Gebrauch, das heißt eigentlich eine akute Alkoholintoxikation.
Genau.
Okay, da muss man ganz fein lesen, auch wenn man viel weiß und alles dann so im Kopf hat, darf man sich nicht in die Irre führen lassen, sehr detailliert lesen bei allen Kategorien. Ne?
Also das ist ja ohnehin vielleicht auch so als ganz allgemeiner Tipp. Die meisten von diesen Krankheiten werden ja in Stufenmodellen erklärt. Ne? So hier ja auch. Es gibt eine Vorstufe und es gibt dann halt den Alkoholismus und die Alkoholabhängigkeit dann halt eben, wie der Andreas gerade beschrieben hat. Und dass man versucht, sich auch sozusagen dieses Progrediente, dieses Entwicklungsdenken, was da in der ICD-10 drinsteckt, ein bisschen, im Subtext jedenfalls, dass man sich das auch zu eigen macht, dass man sagt, ja, Alkoholabhängigkeit ist was, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Es kündigt sich eigentlich an, was ja auch die gute Nachricht ist. Deswegen kann man ja auch therapeutisch, wenn man früh genug dran ist, sozusagen noch hineingrätschen. Mhm. Also es ist in dem Sinne kein Schicksal, kein körperliches Schicksal, was von einem auf dem anderen Moment einen ereilt, sondern es ist ein Prozess, ja, genau wie bei vielen anderen Erkrankungen auch bei der Depression. Wir reden da von Prozessen, die dann eben zu der schweren Form der Depression dann hinführen, dann beispielsweise. Und dass man sich dieses Prozesshafte sozusagen auch, das auch ein bisschen so im Hinterkopf behält. Ne? Und tatsächlich zielen viele Fragen in der Prüfung, in der schriftlichen Prüfung genau darauf hin. Ist das den Leuten klar? Ne? Es gibt eine Vorstufe, ja, oder es gibt eine Folge. Bei der Schizophrenie werden wir es noch sehen. Ne? Da haben wir auch ein Stufenmodell und eine ganz klar definierte Abfolge der Phasen auch.
Ne? Genau, also gerade noch vielleicht abschließend zu F1. Eben das ist wichtig, ne? Es gibt diesen Substanzmissbrauch und dann gibt es im Prinzip einen häufigen Substanzmissbrauch, der in die Abhängigkeit führt. Und dann gibt es im Prinzip die Entwöhnung, ja, also die Entzugserscheinungen so. Und dass die so ein bisschen, also dass einerseits der Gedanke klar ist, eben von der Steigerung, und da euch, dass ihr euch das vielleicht einfach ein bisschen klar macht, was sind so die einzelnen Kriterien oder die einzelnen Symptome oder Punkte, wie diese Steigerung geht und was passiert, wenn ich die Substanz praktisch plötzlich entziehe.
Genau. Also,
und meistens muss man sagen, ist es eigentlich konzentriert auf die ersten 3, 4, also Alkohol, Opioide, Cannabinoide und Sedative. Manchmal kommt dann noch Kokain, aber es ist jetzt auch schon länger nicht mehr so gewesen,
wenn ich das so. Wobei man weiß natürlich nicht ganz genau, wie das Gesundheitsamt sozusagen auf ganz aktuelle Entwicklung reagiert. Zurzeit ist Kokain erlebt gerade ein ganz gewaltiges Comeback. Ich werde da auch in einen Podcast in der nächsten Woche wahrscheinlich drüber machen, nochmal ein bisschen zu der Substanz. Jetzt in dieser Prüfung wird es wahrscheinlich noch keine so große Rolle spielen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Kokain in Zukunft eine größere Rolle spielt, genauso wie man auch bemerken kann, dass in den letzten Jahren häufiger Fragen zur Tetrahydrocannabinol eben gestellt worden sind, ne, zu Cannabinoiden.
Gut, durch die diskutierte Legalisierung.
Legalisierung, ne? Also letzten Endes will man natürlich auch wissen, sind sozusagen, ist der Prüfling auch irgendwo auf dem letzten Stand? Also weiß der, wie so aktuelle Entwicklungstrends im Substanzmissbrauch sind? Wobei, wie gesagt, der Alkohol halt nun mal das Hauptproblem ist. Ne? Während beispielsweise sowas wie Schnüffeln, ja, was hierzulande eine relativ geringe Rolle spielt. Ne, dafür sind wir als Gesellschaft einfach zu reich. Ne, Schnüffeln ist eine Droge der ganz Armen oder so. Ne. Dementsprechend Fragen zu Schnüffelstoffen sind mir, glaube ich, bewusst. Ich wüsste nicht, die sind vielleicht
auch
aber seltenst.
Ja, also ich kann mich an keine erinnern, weil das wäre schon so ein bisschen sehr außer der Reihe, ne?
Also man würde tatsächlich sagen, Alkohol ist schon das nicht nur das Hauptproblem, sondern auch Hauptthema dann in der schriftlichen Prüfung in
Ja,
irgendeiner Art und Weise.
darüber kann man natürlich diskutieren. Wir wollen aber den Podcast nicht zu lang machen, weil ich
Nein,
finde
nein, nein, du
natürlich,
hast
auch
recht.
wenn man so in der Vorbereitung ist und auch die Zahlen mal liest, es wird immer der Alkohol so angeprangert, aber wenn man die Gesundheitskosten oder die volkswirtschaftlichen Kosten dieser Krankheit und auch die Zahlen ansieht, auch die Todeszahlen, die Folgezahlen, ne, ist der Tabakgebrauch oder vielleicht muss man auch sagen Missbrauch, ne, wie man es beim Alkohol ja auch sagt, deutlich bedenklicher. Aber darüber wird irgendwie nicht diskutiert. Da ist die Lobby noch vielleicht ein bisschen zu groß. Aber
Vielleicht
gut, das
groß,
ist
aber
ein
das
anderer
ist, da
Podcast, da
machen wir
können
mal
wir mal.
eine eigene Sendung drüber zu dem Thema, ne? Über Lobbyarbeit und Substanzen, ne? Das ist nämlich
Ja,
ganz
liegt
spannend
vielleicht
eigentlich.
daran, dass ich nicht Raucher bin, aber
Ja.
gerne mal ein Bierchen trinke.
Ja, Dito, ist bei mir so ähnlich. Ja, wir hatten schon eben gesagt, der Bereich F2 dann halt, die Schizophrenie, auch da eine Erkrankung, mit der Heilpraktiker-Psychotherapie wohl in eher seltenen Fällen nur ja, in Kontakt kommt. Also in meiner Praxis selber habe ich es schon mal mit Angehörigen zu tun. Deswegen finde ich immer so auch ganz wichtig, so im Rahmen der Vorbereitung zum Heilpraktiker Psychotherapie auf die Angehörigenarbeit hinzuweisen. Das ist ein sehr lohnenswertes Feld. Und da wird viel Man- und Women Power auch gebraucht. Da gibt es nämlich eigentlich viel zu wenig Angebote. Und wenn man mit Angehörigen von psychisch Erkrankten arbeitet, muss man natürlich auch die Krankheitsbilder gut kennen. Und da hat sich erwartet, das Gesundheitsamt ja in der schriftlichen Prüfung da auch ja schon mehr als bloße Grundkenntnisse.
Das stimmt, ja.
Jetzt gehört zu F2, gehört nicht nur die Schizophrenie oder die Schizophrenien, das ist ja nicht nur eine, ne? Sondern mehrere Unterformen, sondern auch sowas wie die schizotype Störung dann halt, ne? Also als eine sehr leichte Form der Schizophrenie, wenn man so will. Kannst du dich noch erinnern, irgendwie, als du in der Prüfung gestanden hast, bist du mit dem Bereich F2 da in Kontakt gekommen und hast du da
Ja,
vielleicht
ja,
auch
ja.
eine Frage in Erinnerung, die dir noch.
Das jetzt so nicht, die hätte ich mir dann auch vorbereiten, jetzt nochmal vielleicht raussuchen oder
Ja, ich
rauslegen
dachte
müssen.
nur.
Aber was auf jeden Fall dran kam, ist Frage so zu Schizophrenie, also dann die manchmal so Symptome, also ist es jetzt die und die Halluzination oder eine Wahnvorstellung, das dann so ein bisschen zu differenzieren oder halt mit aufzunehmen in die Antwortmöglichkeiten. Katatonie oder katatonische Schizophrenie, da kamen Fragen und da kommen eigentlich so, wenn ich mich erinnere, auch in der Vorbereitung so immer wieder Fragen, also in
Ja.
allen Prüfungen und öfters auch mit der hebephren Schizophrenie. Aber jetzt bei mir jetzt nicht, aber in den früheren Prüfungen kommt es immer wieder mal regelmäßig vor. Also so diese drei würde ich sagen sind, also was heißt drei? Also die klassische Schizophrenie, paranoide Schizophrenie und hebephrene und katatonische Schizophrenie, denke ich, ist schon gut, die einigermaßen unterscheiden zu können.
Ja.
Schizotypische Störung, ja, da ist eigentlich nur, wie du schon gesagt hast, ne, also es ist eine leichte Form, lässt sich nicht so genau einordnen. Ich weiß gar nicht mehr, eben, ich habe es schon wieder vergessen. So schnell vergisst man vom Lernen. Was genau, müsste nachgucken, was genau das Kriterium ist, ist eher so ein Zeit und ich glaube von der Stärke, also von der Summe der Symptome ist es etwas
Ja.
schwächer, ne?
Ja, genau, ne? Also es ist dieses so ein bisschen so dieses bizarre Denken. Also die Hauptschwierigkeit, wenn ich mich erinnere, war bei mir tatsächlich auch das Wort Schizophrenie, Schizotyp und Schizoid. Das kommt ja alles vom griechischen Schizein, ne? Gespalten oder zerrissen.
Spalten trennen, ja.
Ja. Aber tatsächlich ist die Schizophrenie im Grunde genommen ja dasjenige, was man früher einfach den Wahnsinn genannt hat. Mehr oder weniger jedenfalls. Ne? Also ganz unspezifisch den Wahnsinn. Das heißt, diese Mischung aus Verfolgungswahn, Stimmen hören, dann eben daraus folgend sozialer Isolation, dann diese berühmte unkorrigierbare Fehlwahrnehmung der Realität, was man eben so Wahn nennt. Ja, also dass da auch dass den Leuten das auch nicht ausgeredet werden kann, dass sie nicht von Marsmännchen kontrolliert werden oder sowas, ne? Das ist so dieses Schizophrene, wobei es eben dann halt diese Subtypen gibt, die auch sich zum Teil sehr deutlich unterscheiden. Ne? Deswegen ist es ja zum Teil auch so in der Literatur schon fast zweifelhaft, ob man überhaupt, ob das Wort Schizophrenie überhaupt irgendwas bezeichnet oder ob es nicht vernünftiger wäre, die Subtypen noch deutlicher zu differenzieren. Aber wir haben es bei der ICD-10 ja auch eigentlich nur mit einem sehr groben Klassifikationssystem eben nach Symptomen zu tun. Die Schizotype eben, was auch im Bereich F2 eingeordnet ist, ist dann eben diese sehr stark abgeschwächte Form des schizophrenen Erlebens, so dieses etwas Bizarre im Denken und im Verhalten. Während Schizoid ja eigentlich eher das ist, was man so als Nerd bezeichnet, das begegnet einem dann im Bereich F6 und den Persönlichkeitsstörungen.
Genau, da kann man vielleicht sich ein bisschen an den Worten auch orientieren. Also Schizophrenie meint eigentlich so der gespaltene Geist. Eben ein bisschen irreführend. Man kann es einfach vielleicht so sich merken, bei der Schizophrenie leben die Menschen tatsächlich in einer anderen Welt und sie haben durchaus Momente, wo sie auch die Welt der anderen, also unsere Welt jetzt, wahrnehmen und teilen. Aber es ist wirklich so unterschiedlich, weil wir Nicht-Erkrankten ihre andere Welt auch einfach gar nie verstehen können. Aber für sie ist die tatsächlich real. Die sind da mit drin. Ja, also der große Unterschied, glaube ich, oder diese Verwirrung ist, dass wenn wir Schizophrenie und dieses Spaltungsirresein gerne verwechseln mit einer multiplen Persönlichkeit von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und das ist aber woanders klassifiziert, das ist was anderes. Also da geht es wirklich darum, sie haben tatsächlich zwei Welten und die andere Welt, die ist für sie real und die kommuniziert mit ihnen und da leben die auch mit drin. Schizotyp, deswegen, das heißt eigentlich, okay, es ist so ähnlich, ne? Typisch, also so in der Richtung von dann Schizophrenie, also daher dieser Name. Schizoid ist das tatsächlich einfach das Adjektiv von getrennt sein. Aber hier geht es jetzt nicht um der getrennte Geist, sondern es geht darum, also getrennt von der Umwelt, von der sozialen Mitwelt. Von der sozialen,
genau. Vom sozialen, genau. Vom Mitmenschen.
Also von der sozialen Mitwelt geht es eigentlich darum. Also nicht von der Umwelt an sich. Also dass sie sich im Prinzip von der sozialen Welt abtrennen, zurückziehen.
Genau. Genau.
Also eher, ne, so. Und das sind dann merkt man eben, wie du schön sagtest, mit dem modernen Begriff Nerd.
Ja.
So, wenig Kontakte, irgendwo fokussiert auf ihre Aufgaben, die sie am liebsten alleine machen, uninteressiert an kommunikativen Treffen und an vielleicht sogar auch an Sexualpartnern. Und
ja, wenig, ja, ja, wenig, wenig Interesse an Sex.
Also man kann sich durchaus überzeichnet merken, weil letztlich dann hat man so ein grobes Bild und dann findet man schon auch bei den Fragen so den richtigen Weg.
Ja, genau. Ne? Aber wie gesagt, das Schizoide wär als schizoide Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsstil, wie wir Logotherapeuten ja eigentlich lieber sagen, hinten unter F6 zu finden
F6.
Und nicht unter F2. Im nächsten Bereich, so F3, sind die affektiven Störungen, sprich Manie, bipolare Störungen und Depressionen zu finden. Da kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen, da die Depression die Volkskrankheit, also die psychische Volkskrankheit schlechthin ist, sind wir immer mit mindestens zwei Fragen zur Depression konfrontiert in der Prüfung.
Genau, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das kommt immer vor, ob es jetzt dann mit den Kriterien war, also so wie es da war, oder auch eben mit der Behandlung. Ne? Also dann, wo man auch immer wieder so ein bisschen mit im Blick haben muss, okay, wie würde das jetzt klassisch kassenzulassungsmäßig sozusagen behandelt werden?
Genau.
Also es heißt ja immer, es sind diese Regelverfahren und diese ja wissenschaftlich etablierten Verfahren. Gut, das ist ein anderer Podcast, da kann man drüber streiten, warum die so wissenschaftlich anerkannt sind. Hängt auch viel mit den Geldern zusammen, die man jetzt
mit Lobbyarbeit. Ne? Aber
das ist eine andere Sache. Ne? Aber eben, da wird immer wieder so, also diese Regelverfahren sollte man so mit im Hinterkopf haben. Wie werden diese jetzt gerade bei Schizophrenie und Depression sind wir jetzt, Depression und Manie, so das wollte ich sagen. Ja, wie werden die auch behandelt? Wie wirkt man da ein?
Ja, das auf jeden Fall. Und dann ist es also aus meiner Perspektive noch ganz wichtig, sich in Erinnerung zu behalten, dass es drei Stufen der Depression gibt, ne? Leicht, mittelgradig und schwer. Und es ist deswegen so wichtig, diese Unterscheidung ganz klar zu machen und das auch idealerweise nach Symptomen klar zu machen. Denn der Heilpraktiker Psychotherapie darf die leichtgradige Depression eher behandeln. die mittelgradig und schwergradige aber nicht, weil hier eigentlich Antidepressiva indiziert sind. Das heißt, immer auch eine ärztliche oder psychiatrische Behandlung angezeigt ist. Das heißt, was wir häufig finden, sind Fragen, die so dahin zielen, kann der Patient vielleicht sogar eher noch in der mündlichen Prüfung als in der schriftlichen, aber durchaus auch in der schriftlichen, kann der Prüfling unterscheiden zwischen einer leichtgradigen und einer mittel- und schwergradigen Depression. Weil das ist tatsächlich Alltagswissen, womit wir uns auch in Teufelsküche bringen können, wenn wir das übersehen. Denn die schwere Depression geht gerne einher mit Suizidalität. Und dann haben wir es mit einer Gefährdung der Volksgesundheit zu tun. Und genau das ist Sinn und Zweck der Prüfung, nämlich zu sehen, weiß der Prüfling, wann er die Volksgesundheit sozusagen schädigt, wann er seinen Patienten gefährlich wird und wann nicht. Mhm. Also diesen Zusammenhang Depressivität, gerade der Depressivität oder Depression und Suizidalität, das muss man wissen. Ja, spätestens in der mündlichen Prüfung, aber eigentlich auch in der schriftlichen Prüfung.
Ja. Ja, würde ich auch bestätigen. Und wenn wir gerade jetzt so, weil wir jetzt dann gleich zu den zu F4 kommen, praktisch so F0 bis F3 ist natürlich auch der klassische Anwendungsbereich vom Psychopharmaka. Und ja, ich weiß, es ist unleidig, das irgendwie sich reinzupauken, wo man genau weiß, man darf es sowieso nicht anwenden. Aber genau dessen soll man sich halt bewusst sein, okay, was machen die? Was, ja, wenn jemand schon sagt, er nimmt, keine Ahnung, Haloperidol, dann okay, würde ich sagen, dann schickt man ihn besser gleich in die psychiatrische Klinik. Das, oder was heißt, mach mal einfach, müssen wir machen, ja, wirklich so betonen. Aber da sollte man natürlich auch wirklich Grundkenntnisse haben in den unterschiedlichen Antidepressiva, den Neuroleptika und den Beruhigungsmitteln, ne, Benzodiazepine.
Sedativa. Ja, auf jeden Fall. Es wird natürlich noch mehr Wissen gebraucht als nur die wenigen Bereiche der ICD-10 aus dem Bereich F. Ne? Sie brauchen schon auch ein bisschen neurologisches Wissen. Aber bleiben wir heute beim Thema. Vielleicht machen wir darüber auch noch mal eine eigene Sendung, denn dass der ganze Bereich Psychopharmaka, das ist eigentlich auch ein interessanter Dialog, den man da führen kann. Ne? Auch wenn er uns jetzt nicht im engeren Sinne betrifft, in dem Sinne, als dass wir ja keine Medikamente verschreiben, sowieso nicht oder auch nicht empfehlen sollten.
Ist vielleicht sinnvoll nach der Prüfung, weil sonst macht man die Prüflinge jetzt sozusagen vielleicht nervös.
Ne? Ja, genau. Ne? das Manische kommt in der schriftlichen Prüfung auch schon mal vor, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Depressiven beziehungsweise auf dem Bipolaren. Bipolar bedeutet ja eben zeitweilig zumindest depressiv letzten Endes. Und in schweren Verläufen eben auch Suizidalität eine Rolle spielen kann, sollte das auch gut gekannt sein in der Prüfung, sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen. In dem Bereich F4 haben wir so die neurotischen und die Belastungsstörungen und auch die dissoziativen Störungen. Angst und Zwang sind ebenfalls Volkskrankheiten. Und da würde ich meinen, ist wichtig, an dieser Stelle unterscheiden zu können zwischen dem Ich-Synton und dem Ich-Dyston erleben. Das heißt, es gibt eine Zwangserkrankung, in der der Kranke weiß, dass er zwangserkrankt ist. Das ist dann das Ich-Dystone erleben. Es gibt aber auch so etwas wie eine zwanghafte Persönlichkeit, eine anarkastische Persönlichkeit, die unter F6 kodiert ist, wo eben das Erleben Ich-Synton ist. Das heißt, die zwanghafte Persönlichkeit weiß nicht, dass sie zwanghaft ist. Dasselbiges gilt für das Ängstliche. Ja, die Angsterkrankung, ja, ist Ich-Dyston. Während der ängstliche Persönlichkeitstyp Ich-Synton ist, und den findet man dann eben auch nicht unter F4, sondern unter F6. Diese beiden Begriffe halte ich für ausgesprochen wichtig und die sollte man sich nochmal gut ansehen.
Unbedingt ansehen und merken, wobei jetzt zur Beruhigung sind mir noch nicht so in den Prüfungen, also in meiner Prüfung jetzt ähnlich und auch in den alten Prüfungen, die ich da bearbeitet habe, eigentlich nicht vorgekommen. Also es wird Gott sei Dank, so fair sind sie dann doch, eigentlich immer auch gesagt, es geht jetzt um einen ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung oder eben um eine Angststörung.
Ja, genau. Ja.
Gott sei Dank. Aber es ist wichtig, also es sind einfach Fachbegriffe und fachliche Unterscheidungen, die ja wichtig dann für unser Berufsleben sind.
Dann gehören zum Bereich F4 gehören die traumatischen Störungen, die akuten Belastungsreaktionen, die posttraumatische Belastungsstörung vor allen Dingen. Das kommt, wird sehr gerne abgefragt, auch in der schriftlichen Prüfung. Da geht es immer sehr gerne so hin auf die sogenannten Flashbacks, die sich aufdrängenden Erinnerungen des Posttraumatisierten, ne, oder des posttraumatisch Belasteten.
Genau, und auf die Zeiten.
Und die Zeit. Also
wann das auftritt oder wann es nicht mehr auftritt oder wie lange das gelten darf.
Ne? Eben das Akute.
Ist
ja, das genau. Ne? Also, dass man da tatsächlich, ne, nochmal unterscheidet zwischen der akuten Belastungsreaktion, der posttraumatischen Belastungsstörung und der Anpassungsstörung. Das wären so die drei Begrifflichkeiten, die man da kennen sollte. Ja, das Dissoziative ist, also war immer aus meiner Perspektive das Spannendste. Also im Grunde genommen bin ich Psychotherapeut geworden, weil ich mich für Depressionen interessiere. Spielt in der schriftlichen Prüfung keine so große Rolle, kommt schon mal vor. Also es gibt eine sehr, sehr gemeine, wie ich finde, Frage, die mal vorgekommen ist. Und zwar es gibt den sogenannten dissoziativen Krampfanfall und es gibt aber auch den, ja, endogen oder exogen bedingten Krampfanfall, also beispielsweise den epileptischen Anfall. Und dann gab es mal eine Frage, die darauf hinzielte, woran unterscheidet man das? Ja, also zwei Leute fallen auf den Boden, krampfen. Der eine dissoziiert, das heißt, da ist beispielsweise durch ein traumatisches Erleben, wird etwas abgespalten. Ja, und der Krampf dient sozusagen auch dazu, dieses traumatisch Erlebte nicht erinnern zu müssen. Und deswegen wird es sozusagen auf die körperliche Ebene verlagert. Oder ist es eben ein epileptischer Anfall, der beispielsweise durch Lichtblitze ausgelöst worden ist? Und das Unterscheidungskriterium ist, in dem einen Fall gibt es einen Zungenbiss, in dem anderen gibt es keinen Zungenbiss. In dem einen Fall gibt es ein Einnässen, in dem anderen Fall gibt es kein Einnässen.
Und auch Bewusstlosigkeit danach.
Genau.
Oder beziehungsweise, ne, in dem einen gibt es, in dem anderen nicht.
In dem einen nicht, ne? Ja.
Und auch etwas mit der Pupillenweite, glaube ich, die Pupillenreaktion.
Das ist dein Lieblingsthema, ne?
Ja, weil ich den Menschen immer so gerne in die Augen gucke.
Wahrscheinlich deswegen, ne? Ja, also da muss man natürlich sagen, also wie häufig dann, also es werden Fragen dazu gestellt, es wird auch schon mal eine Frage zu der berühmten multiplen Persönlichkeitsstörung gestellt, ne, oder zu der dissoziativen Persönlichkeitsstörung.
Zu dissoziativen Fuge, da wird also da wird vielleicht manchmal noch eine Frage gestellt gerne.
Also ja, das stimmt, zu
Fuge. Backlaufphänomen, ne?
Ja, da kann ich immer nur den Film Spellbound von Alfred Hitchcock empfehlen. Da geht es um eine dissoziative Fuge irgendwie. Wenn man den gesehen hat, weiß man alles, was man darüber wissen muss. Ne? Wenn man Lust hat dazu. Ja, Ingrid Bergman und lasst mich nicht lügen, Cary Grant.
Ich weiß nicht, schreibst du in, wie sagt man, in den, bei YouTube sagt man in den Shownotes, wie sagt man hier?
Ja, Shownotes, ich weiß nicht. Ich kann es aber auf jeden Fall nochmal nachgucken irgendwie. Es ist auf jeden Fall Ingrid Bergman. Dann haben wir in dem Bereich F4 noch die somatoformen Störungen. Das heißt sozusagen die Erkrankung, wo sich Psyche und Körper gewissermaßen begegnen. Da gibt es sowas wie die Hypochondrie, die zum Teil auch als Persönlichkeitsstörung gewertet wird, aber eigentlich eher in den Bereich F4 gehören oder in der ICD-10 darunter gezählt werden. Die somatoformen Schmerzstörungen, somatoforme Störungen und so weiter. Also sozusagen das körperliche Erleben, das eben keine wirkliche körperliche Verursachung hat, sondern eben eine psychische. Das ist das berühmte, das ist nur psychisch, dieser Schmerz.
Also da ist vielleicht interessant im Prinzip Somatisierungsstörung oder eben diese undifferenzierte Somatisierungsstörung und eben die somatoforme Funktionsstörung. Genau. Also, weil das eine zielt mehr, also die somatoformen Störungen zielen mehr auf bestimmte oder sind eingeschränkt meistens auf bestimmte Organsysteme.
Genau.
Und eben die undifferenzierte, das sagt dann schon der Name, da bleiben im Prinzip die somatischen Regionen nicht stabil. Also die wandern über alle möglichen Körperregionen und sind meistens auch diese diffusen Bereiche wie hier Rückenschmerzen oder Armschmerzen oder im Bauch, aber unspezifisch im Bauch,
genau,
zum Beispiel.
Ja. Also da diese Begrifflichkeiten, die sollte man auch mal gehört haben. Und wenn man sie bis jetzt noch nicht gehört hat, sollte man sie dringend nochmal nachlesen. Das kommt durchaus auch in der Prüfung vor. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Tempo, ne? Dann
weil es ist lang.
Ja, Es ist einfach spannend, ne? Aber wir müssen ja den Leuten noch Zeit zum Lernen geben. Der Bereich F5, das sind hauptsächlich die Essstörung und die Sexualstörung. Ne? Letzteres ist so mein Hobby oder beziehungsweise mein
Dein Beruf, ne?
Mein Beruf, ne? Irgendwie als Sexualtherapeut. Essstörungen sind weit verbreitet, Volkskrankheit, vor allen Dingen unter Jugendlichen, ne? Sowohl die Bulimia nervosa als auch die Anorexia nervosa.
Genau, und was worüber ich gestolpert bin, das war dann diese Binge-Eating-Essstörung, weil ich hatte dann irgendwie eine Frage dann oder eine Aussage sozusagen mit reingenommen, die einfach nicht da reingehört, dass die auch sehr auf ihr Gewicht oder so etwas achten. Aber nee, Binge-Eating ist irgendwie ein anderes Phänomen. Damit hatte ich
das
hatte ich verpasst, mir mich darauf vorzubereiten. Ja.
Also ist da auch tatsächlich so diese Binge-Eating-Disorder, die kommen zwar durchaus in der Prüfung auch vor, man kann sie auch so sozusagen auch definieren. Sie ähnelt natürlich schon der Bulimie, so ist es jetzt nicht, ne, diesem Bullenhunger. Ne?
Ja, aber eben.
Es ist eine andere Form, ne, irgendwie.
Genau. Ne? Und ich meine, die Fragen, die zielen ja darauf hin, sozusagen differenzialdiagnostisch darauf zu blicken. Das heißt, wie unterscheidet sich Binge-Eating-Störung von Bulimia nervosa? Ne?
Genau.
Ne? Also in welchen? Zum Beispiel wird da eben nicht erbrochen, wird nicht das induziert und.
Ja, ganz genau. Also das ist, weil es eben auch Volkskrankheiten sind, auch zunehmend auch Jungen betrifft, auch die Anorexia nervosa, also die Magersucht, auch Jungs mittlerweile mehr als Mädchen, ist das auch durchaus was gekannt werden sollte.
Das darf man nicht so sagen, mehr als Mädchen noch, ne? Weil wenn so Fragen kommen, also es sind noch mehr Mädchen als Jungs.
Es sind noch mehr, deutlich.
Genau, also das ist wichtig, weil solche Fragen kommen auch, ne? Also die Zahl der Jungs mit Anorexia nervosa nimmt zu, aber schlägt noch nicht die Mädchen, weil dafür sind sie doch deutlich im Vorsprung.
Das Gebiet der Sexualstörungen, die auch noch zu F5 gehören, spielt in der schriftlichen Prüfung keine allzu große Rolle. Warum, weiß ich nicht. Ich finde es interessant. Ich finde es auch wichtig, darüber gut Bescheid zu wissen. Über so interessante Themen wie Paraphilien und so weiter, das sollte man halt schon alles mal gelesen haben. Aber eigentlich, also über erektile Dysfunktion, psychogen bedingte oder Vaginismus oder Anhedonie, das ist mir bis jetzt noch nicht so untergekommen, ne, in der schriftlichen Prüfung. Ne? Das in der mündlichen Prüfung kann grundsätzlich alles thematisiert werden, aber da sind wir ja jetzt noch nicht, da machen wir vielleicht auch noch eine eigene Sendung zu. Da ist ja noch ein bisschen was hin bis dahin. Ne? Der Bereich F6, das sind, wie schon mehrfach erwähnt, die Persönlichkeitsstörungen. Die ICEC nennt sie Persönlichkeitsstörung. Wir Logotherapeuten, ich finde Persönlichkeitsstil.
Ja, Stil ist besser genannt. Ne?
Das angemessenere Wort. Aber nun denn, ne, Persönlichkeitsstörung ist die offizielle Bezeichnung. Die sollten gut gekannt werden, sehr gut gekannt werden. Die kommen immer vor.
Und vor allen Dingen Borderline, weil das auch ein sehr zunehmende Störung ist.
Zunehmende Störung auf der einen Seite, auch die beiden Subtypen, also es gibt ja nicht im Grunde genommen gibt es ja nicht die Borderline-Störung, sondern es gibt die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, entweder vom Borderline-Typ oder vom aggressiven Subtypus sozusagen. Gut, das ist jetzt Angeberei, ne? Aber in der Schrift ist es keine Angeberei. Da ist genau die richtige Wortwahl schon durchaus entscheidend. Und dann gibt es für die Persönlichkeitsstörung, so im Allgemeinen sagt man, die sind nicht therapierbar. Ja, das stimmt so nicht. Es gibt gerade für die Borderline-Störung, also für den Subtypus Borderline, gibt es behaviorale Therapien. Da werden zum Teil Fragen nachgestellt, so Marshall Linehan beispielsweise. Ne? Kann man mit diesen Begriff der behavioralen Therapie schon mal gehört und dann muss der Begriff auch irgendwie ein bisschen gefüllt werden. Da geht es eben um Verhaltensänderung. Das kommt schon auch vor, aber was einem häufig begegnet, sind einfach nur Fragen, die darauf hinzielen, kann derjenige die Persönlichkeitsstörung, die narzisstische Persönlichkeitsstörung richtig definieren anhand der Symptome. Ja, ich würde sagen, das sind so die Hauptbereiche. Also es gibt natürlich noch F7, 8 und 9.
Also ein wichtiger Punkt vielleicht, weil das auch manchmal irreführend sein kann, als gerade noch bei F6, da gibt es ja die Störung der Geschlechtsidentität und Störung der Sexualpräferenz. Und es ist wirklich, also wenn man jetzt, keine Ahnung, so einfach gefragt wird, ist es vielleicht gar keine Schwierigkeit zu sagen, dass Homo- oder Bisexualität eigentlich einfach keine Störung ist. Das weiß man irgendwie. Wichtig. Aber die Fragen sind oft so blöd gestellt und so blöd kombiniert oder absichtlich, ich weiß es nicht. Also tatsächlich, um halt zu testen. Und dann kann es schnell passieren, dass man da irgendwie verwirrt ist. Also einfach nur sich das wirklich merken. Homosexualität und Bisexualität gehört nicht mal mehr in die, es war früher, glaube ich, da drin, ne? In die Störung der Sexualpräferenz. Also klar, steht nicht da, aber man hat vielleicht einfach noch diese Idee, ja, okay, irgendwie, ja, es ist schon anders, als was man sonst irgendwie annimmt, dass es so sein sollte. Ja. Vielleicht gehört es ja dazu. Nee, sind draußen.
Ganz genau. Also, ne? Ist absolut. Eine ganz normale Spielart des Menschlichen. Ja, das ist, ich finde es auch ganz wichtig, dass man das betont, ne, auch als humanistische Botschaft. Man muss natürlich einfach sehen, die ICD-10 hat natürlich auch, schleppt ja so eine Art historischen Wasserbauch mit sich rum. Ja, also beispielsweise, dass man wirklich darauf aufmerksam muss, ja, die Anorexia nervosa ist keine reine Mädchenkrankheit, wie man das früher so gedacht hat. Und eben, was du sagst, Andreas, vollkommen richtig, bis zu ICD-8 war die Homosexualität dann noch als Krankheit definiert. Oder sogar in der 9 schon nicht mehr, aber in der 8. Überarbeitung war sie noch Krankheit.
In der 9 schon nicht mehr drin, in der Präferenz. Als Präferenzstörung.
Und dann ist das so ausgedünnt und jetzt ist sie eben raus. Ne? Und wir haben ja ab nächstem Jahr dann mit der ICD-11 zu tun. Da wird sich das war ja auch meine Prognose, da habe ich mal ja auch einen Podcast drüber gemacht, dass sich, wenn sich überhaupt großartig was in dem Bereich F ändert, dann da, an der Stelle. Ne? Dass da so dieses, durch die genderbewegten Zeiten, in denen wir gerade Gott sei Dank sind, dass da doch sich, ja, was heißt, eine Humanisierung ist vielleicht Unsinn, aber sagen wir mal, dass sich da auch nochmal ein Blickwinkel ändert.
Ja, eben, also Humanisierung ist ein großes Wort, ne? Also ändert sich halt einfach durch die kulturellen Veränderungen, ne? Genau. Durch größere Kontexte auch. auch ein schwieriges Wort, ne? Da machen wir mal bei Meinungen und Deinungen vielleicht.
Ja,
machen
wir ja, wir haben dann hinten, also in den letzten drei Bereichen, geht es dann auf der einen Seite dann nochmal um die Oligophrenie, das heißt um angeborene Intelligenzminderungen im Gegensatz zu den erworbenen, wie bei der Demenz. Da wird schon mal ganz gerne, werden gemeine Fragen gestellt, was eine leichtgradige, eine mittelgradige und eine schwergradige Oligophrenie ist. Zum Teil wird der Begriff der Imbezilität nochmal so abgefragt.
Auch
der
Begriff. Ja, und was mir immer wieder mal begegnet ist, das sind jetzt gar nicht mal nur die Prozentkategorien, was ist jetzt eine leichte, schwere und schwerste Intelligenzminderung, sondern irgendwie fast auch, also mir mutet es fast an als ein bisschen statistische Fragen. Also wie ist es sozusagen, wenn jetzt Intelligenzquotient von 100 haben, dann 50 bessere oder 50% dann weniger oder ist es ein Drittel und so weiter. Also da durch diese gaußsche Verteilungskurve. Ja. Und das finde ich, ja, fragwürdig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann das letzte Mal, wo so eine Frage war, aber ich kann mich noch erinnern, weil ich da auch reingefallen bin, weil dann überlegt man und kramt so seine letzten mathematischen Kenntnisse irgendwie noch so aus.
Ja, das stimmt.
Und liegt dann falsch. Also ja, man guckt ein bisschen so, was bedeutet das, dieses 100, also diese 95 bis 115 ist eigentlich so dieser Normbereich. Nicht 95, 85. 85 bis 115. Und unter 85 ist ja praktisch die leichte Intelligenzminderung.
Ne? Ja, Lernbehinderung. Ne?
Erst oder Lernbehinderung, genau, Lernbehinderung. Und dann geht es, glaube ich, bis 70 oder 75 sowas. Ne?
Ja, also das sind für mich solche Fragen, die fallen einfach unter Quizwissen. Das ist so wie ein Fernsehquiz. Weiß der das oder weiß der das nicht? Ne, irgendwie. Ne? Der eine hat die Tabelle gelesen und verstanden, der andere nicht. Ja. Guckt sie euch an, ist mein Appell. Schaut euch das mal an, die Intelligenzquotienten und auch die Berechnungen.
Und es gilt ja das, was in jeder Prüfung bisher war, für unser ganzes Leben. Dieses Mut zur Lücke.
Ja.
Und dann hoffen, dass nichts zu viele Lücken sind.
Genau. Ne? Dann kommen hinten die Kinder- und Jugenderkrankungen, die spielen keine große, ähnlich wie die Sexualstörung, keine große Rolle in der schriftlichen Prüfung. Was schon mal vorkommt, ist das ADHS, ne? Die Aufmerksamkeits-, also das ADS und das ADHS, ne? Diese beiden Formen des Aufmerksamkeitsdefizites. Da geht es dann auch so ein bisschen so um Verteilung. Sind Jungs häufiger betroffen oder Mädchen? Solche Fragen sind mir da schon mal begegnet. Und dann geht es natürlich immer um das leidige Thema Ritalin. Jetzt muss man schlicht und ergreifend sagen, Ritalin ist ein Psychopharmakon, das benutzt wird bei schweren Formen von ADHS. Es wird ärztlich verschrieben und mehr haben wir dazu zunächst mal nicht zu sagen. Wie jetzt jemand persönlich zu der Medikamentierung von Kindern mit dieser Substanz steht, da mag es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen und Deinungen zu geben. Aber die spielen in der Prüfung vor dem Gesundheitsamt bitte, bitte, bitte keine Rolle.
Ja, also ich möchte. In der schriftlichen haben wir Gott sei Dank ja nicht.
Gott sei Dank, da ist keine Diskussionsbreite. Ne? Aber ich möchte schon mal vorausschauend an euch dringend appellieren, fangt keine Diskussion an über Sinn und Unsinn von Ritalin. Denn das sind Schulmediziner, die vor denen ihr sitzt, die schlicht und ergreifend sagen, da hat ein Heilpraktiker Psychotherapie oder eine Heilpraktikerin nichts zu sagen. Punkt.
Genau.
Und so solltet ihr es auch halten.
Ja, wichtig. Was höchstens noch im Blick behalten werden sollte, ist, es gibt eben auch ADHS bei Erwachsenen.
Ja.
Also, ne, also es zieht sich praktisch ins Erwachsenenleben durch und hat eine gewisse andere Symptomatik. Ein bisschen abgemildert, Gott sei Dank, aber nicht minder auch belastend für die Betroffenen. Mhm. Und auch das kann man mit Ritalin behandeln. Also da, also auch bei Erwachsenen wird teilweise Ritalin gegeben. Also ja,
in Kombination. Nicht, ne?
Ja, nur nicht, dass man denkt, okay, das kriegen nur die Kinder. Ne? Und bei Erwachsenen nicht. Wirkt es nicht oder so. Ne? Also es hängt immer vom Fall ab oder so, aber die Fragen sind ja auch so gestellt, da geht es ja nicht tatsächlich um die ganze Falltiefe, das kommt dann in der Mitte eher, sondern einfach so grob. Ne? Kann man es, also, oder werden Erwachsene mit ADHS, sozusagen gibt man grundsätzlich kein Ritalin. Ne? Dann ist das schon mal falsch.
Dann müsste also, man, ja, ganz genau, du hast vollkommen recht. Ja. Das ist ja leider das, ne, dass eine Multiple-Choice-Prüfung ja eben gerade nicht in die Tiefe geht, sondern tatsächlich immer nur die Oberfläche streifen kann und dann eben mit Verallgemeinerungen arbeiten muss, die aber zum Teil schon fast Verfälschungen sind. Da hatten wir letzte Mal kurz drüber gesprochen. Ne? Mhm. Das heißt, auch hier mein Appell, versucht nicht so sehr, also natürlich müsst ihr Details nächste oder übernächste Woche in der Prüfung präsentieren können, ne? Beziehungsweise parat haben. Aber versucht auch hier über die Suppenschüssel so ein bisschen hinaus zu denken, worauf zielt die Frage? Was will der von mir eigentlich wissen? Ja, manchmal sind es diese Quizfragen. Ja, da muss man dann, manchmal muss man einfach nur raten. Das ist so. Ne? Andreas eben richtig sagte, manchmal muss man Mut zur Lücke haben. Manchmal geht es aber auch darum, tatsächlich zu überlegen, was kann ich ausschließen? Welche Antworten sind so quatschig, ja, dass ich so von rein ausschließen kann? Und welche Antworten sind zumindest so unwahrscheinlich, dass andere wahrscheinlicher sind. Ja, also ein bisschen ein taktischer Zugang hat noch nie geschadet.
Ja, genau, das ist ein ganz guter Tipp.
Also angesichts der Zeit würde ich auch vorschlagen, dass das der letzte Tipp für diesen Tag war, weil wir den Leuten ja Zeit lassen müssen, auch noch zu lernen. Ne? Deswegen würde ich ganz gerne hier einen harten Cut machen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer Prüfung. Ne? Nutzt die letzten Tage, macht euch nicht verrückt, keine Schlafstörungen, da hat keiner was von. Ne? Aber versucht weit zu blicken und weit zu sehen.
Ja? Genau, und guter Tipp noch einfach, ja meistens, also ich glaube, das ist generell, ne? Früh am Morgen sowieso die Prüfung. Das heißt, den Tag vorher macht euch einfach einen gemütlichen Tag, entspannt, geht spazieren, Und vielleicht alleine und was weiß ich, lasst einfach die Gedanken kreisen.
Genau.
Und geht früh genug schlafen, damit ihr einigermaßen ausgeruht dann da seid um 9 Uhr oder 8.30 Uhr, je nachdem wann es losgeht. Und nicht eben bis, was weiß ich, nachts um 1 lernen, um dann müde in die Prüfung zu gehen.
Ja.
Mein Tipp noch.
Bringt. Ja, danke, Andreas, für den sehr pragmatischen und lebensnahen Tipp, weil meine Autobahnen so sein voll, das sollten sie gar nicht sein. Ne? Damit verabschieden wir uns. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Das war Jens Helmich aus Köln und
Andreas Schreiber aus Freiburg.
Viel Erfolg und bis bald. Tschüss.
Tschüss.